Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen bei Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und heute tauchen wir in die spannende Geschichte eines sensationellen Neuzugangs hier in der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg ein. Die Originalbriefsammlung der Familie Mozart im Autographentresor der Stiftung ist schon sehr reich, aber nicht vollständig. Jetzt kann sie um wertvolle Stücke aus verhältnismäßig wenig dokumentierten Zeiten in Mozarts Leben erweitert werden. Der Grund? Der Kölner Virologe Hans-Joachim Eggers hat nach seinem Tod eine spektakuläre Privatsammlung hinterlassen. Ich habe Ulrich Leisinger, den wissenschaftlichen Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum, getroffen. Ich habe ihn gebeten, uns zu erzählen, wer der geheimnisvolle Sammler war und welche Schätze er hinterlassen hat.
Es gibt zwei Arten von Sammlern. Die einen wollen eine wertstabile Anlage oder im Idealfall sogar etwas, was sich in seinem Wert rasant erweitert. Und die anderen wollen tatsächlich etwas für Mozart und die Mozart-Rezeption tun. Und Hans-Joachim Eggers, ein Virologe, der lange Zeit in Köln gewirkt hat, gehört zu den im positiven Sinne Mozart-Fanatikern. Der Stiftung ist er seit vielen Jahrzehnten bekannt gewesen, weil er regelmäßig die Mozart-Woche aufgesucht hat. Es gibt einige Leute bei uns im Haus, die sich noch an den relativ kleinen Herrn mit weißen Haaren und einem etwas schief liegenden Kopf, der dann oben im ersten Rang saß, erinnern konnte. Und mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat niemand gewusst, dass er Autographe sammelt, weil Herr Eggers sehr verschwiegen und verschlossen war und diese Dinge gekauft hat und dann in seinem Tresor abgelegt hat, sich selber daran erfreut hat. Selbst die Kinder wussten nicht so ganz genau, was da seine Leidenschaft ist. Und die Stiftung, man hat den Herrn Eggers, das ist vielleicht auch noch eine andere schöne Anekdote zu Zeiten, wo Auktionen noch wirklich vor Ort stattfanden, war er dann regelmäßig bei den Auktionen bei Stargard oder bei Christie's und Sotheby's in London. Und da gab es dann auch Zirkel, die da regelmäßig auftraten, wie Otto Bieber von der Gesellschaft der Musikfreunde, gelegentlich auch die Stiftung vertreten war. Und man kannte ihn dann schon, wenn er da seine Hand gehoben hat. Also man wusste, was er dann angekauft hatte. Aber er hat dann niemanden dran gelassen und er hat dann auch mehr gekauft, auch manches dann sozusagen aus dem Autographenhandel, der jetzt nicht üppig war, aber immerhin hat er dann über das berühmte Antiquariat von Hans Schneider in Tutzing Stücke dann erworben. Und man muss sagen, er hat eigentlich keine Schnäppchen gemacht, sondern wirklich den tagesaktuellen Preis bezahlt und eigentlich dann niemand wieder drangelassen. Wir haben von den meisten Stücken tatsächlich auch nicht mal Fotos aus seiner Zeit. Manchmal haben wir ältere Fotos und von manchen Stücken hatten wir überhaupt keine. Und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, er hat 1975, also etwa mit 50 Jahren, angefangen zu sammeln und hat diese Leidenschaft bis zum Jahr 2005 durchgezogen. Nicht gerade jedes Jahr ein Stück erworben, aber alle zwei Jahre. Und dann sind immerhin 15, 17 Autographestücke zusammengekommen. Und in der Zeit, wo eigentlich der Markt jetzt nicht so groß war, ist das wirklich die bedeutendste Sammlung, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut wurde.
Was für eine schöne Geschichte, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, Herr Eggers hat der Stiftung auch manchmal was weggeschnappt vor der Nase vielleicht.
Tatsächlich, und am auffälligsten ist das bei einem der vom Wert her geringsten, aber vom sentimentalen Wert höchsten Stücke, nämlich Aufzeichnungen, die nicht von Mozart sind, sondern über Mozart. Und das ist ein sehr schönes Schriftstück des Salzburger Hoftrompeters Johann Andreas Schachtner, der mit Leopold Mozart eng befreundet war. Er war nicht nur Trompeter, das hat auch seinen Hintergrund für Mozart, vielleicht kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber er hat mit Leopold Kammermusik gespielt und er war auch ein begabter, nicht professioneller Dichter, der Übersetzungen angefertigt hat, Gedichte geschrieben hat und zum Beispiel die Libretti für Zaide, das hat stammt von ihm, genauso wie die deutschen Fassungen, also eine Prosafassung von Idomeneo und dann auch eine verbesserte Fassung von Bastien und Bastienne. Also ein künstlerisch gebildeter Mensch, der mit der Familie Mozart viel Kontakt hatte. Und als im Jahr 1792 Mozarts Schwester um nähere Informationen über die Jugendzeit ihres Bruders gebeten wurde, konnte sie sich logischerweise nicht mehr an alles ganz genau erinnern und hat Herrn Schachtner angeschrieben, der ihre Fragen beantwortet hat, wie also der junge Mozart das ein oder andere gehandhabt hat, ob der ein scheues Kind war oder ob der zutraulich war. Er war sehr zutraulich und hat diese Geschichten dann auch sehr anschaulich und nett beschrieben, wie zum Beispiel Mozart dann, der junge Mozart gelegentlich gefragt hat, ob der Herr Schachtner ihn lieb habe. Und wenn man dann das auch nur im Scherz verneint habe, dann sei der junge Mozart in bittere Tränen ausgebrochen. Und er hat dann aber noch einige Dinge hinzugefügt, nämlich, er nennt sie dann einige Merkwürdigkeiten aus seinem 4. und 5. Jahre, auf deren Wahrhaftigkeit er schwören könne. Das ist also eine kleine Sammlung von Anekdoten, die auf der einen Seite das Wunderkindmäßige zeigen, Mozarts tolles Gehör- und Erinnerungsvermögen. Zum Beispiel eine Geschichte geht darum, dass Schachtner eben regelmäßig mit Leopold Mozart musiziert hatte und dann Mozart, der kleine Mozart dann irgendwann mal sagt, als beim selber beim Geige üben, also wenn die Geige von Herrn Schachtner noch so gestimmt sei wie beim letzten Mal, dann wäre die jetzt ein Viertelton höher als seine. Und der Schachtner hat sich nichts dabei gedacht, der Leopold Mozart hat dann den Schachtner nicht heimgeschickt, sondern hat einen Diener geschickt, dass er die Geige von Herrn Schachtner holt und man hat es überprüft und tatsächlich hat es gestimmt.
Oh, wow.
Sehr schön ist auch die Geschichte über den ersten Klavierkonzertsatz von Mozart, wo der Knabe, ob er 4, 5 oder 6 war, soll jetzt nicht die Rolle spielen, am Boden saß und mit Tinte und Feder gearbeitet hat. Leopold ihn fragt, was er da macht und er sagt, er schreibe ein Klavierkonzert und Wolfgang sagt, der Vater dann sagt, er möchte sehen und Wolfgang sagt, geht nicht, ist noch nicht fertig. Leopold ihm dann irgendwann wegnimmt und sich anguckt und das ganze Blatt mit Tintenflecken übersät ist und Schachtner und Leopold Mozart erstmal lachen, aber dann wird es dann wieder schön dramatisch und sentimental. Dann habe Leopold Mozart auf die Hauptsache, auf die Noten gesehen und dann zu Schachtner mit Tränen in den Augen, eine Träne der Bewunderung und eine des Erstaunens, dann gesagt, sehen Sie nur, wie gut es alles gesetzt ist, es ist alles richtig. Nur leider ist es nicht zu gebrauchen, weil es so schwer ist, dass es kein Mensch spielen kann. Worauf dann der Wolfgang gesagt habe, ja, es ist ein Konzert, man muss halt üben, bis man es treffen kann. Ist dann ans Klavier gegangen und konnte sein eigenes Konzert auch nicht spielen. Und dieses Dokument aus dem Jahr 1792 ist natürlich extrem wichtig. Wir haben damals, ich glaube, man kann es aus dem Abstand von 20 Jahren ohne weiteres öffentlich erzählen, wir haben damals auf dieses Objekt bei Sotheby's geboten, nicht wenig. Es gab eine Absprache mit der Gesellschaft der Musikfreunde, dass wenn wir aussteigen müssen, die dann weiter bieten. Aber gegen Herrn Eggers hatte dann niemand eine Chance. Und dass jetzt dieses Dokument, was wirklich nach Salzburg gehört, auch wenn die Fachleute sagen würden, es ist ja gar nicht in Salzburg, sondern in Hammerau entstanden, aber das war damals nicht bayerisch, sondern tatsächlich auch salzburgisch, dann gehört es hierher und es passt ganz wunderbar zu den Originaldokumenten aus der Zeit, die wir haben.
Oh, ja, dann kann ich verstehen, warum das damals geschmerzt hat. Also wie schön, dass es jetzt nach Hause kommt und vielleicht Also wir haben ja auch jetzt im Laufe der Podcast-Gespräche oft drüber gesprochen, wie Autografen ausgewählt werden, wenn sie zum Kauf stehen, ob die Stiftung sie erwerben soll oder nicht und was macht Sinn, was macht weniger Sinn zu erwerben. Aber da sucht ja eine Person wie Herr Eggers auch ganz anders aus, wenn er sagt, das ist meine private Leidenschaft und ich möchte Autografen erwerben. Gibt es da irgendeine, ich will gar nicht sagen, Dramaturgie in dieser Sammlung oder irgendwie einen Fokus, was ihn vielleicht besonders interessiert hat, ein Überthema, unter dem sich jetzt diese Autografen sammeln lassen?
Wenn man jetzt ganz böse sagen möchte, hat er alles das gekauft, was er sich leisten konnte und wo er nicht überboten wurde. Aber er hat mit gutem Geschmack gekauft und was ihm tatsächlich wichtig war, dass er nicht nur Wolfgang Amadeus Mozart, sondern die gesamte Familie in den Blick genommen hat, sodass wir einen von den ganz wenigen Briefen Leopold Mozarts aus der Zeit vor der Geburt Mozarts, also die im Zusammenhang mit dem Briefwechsel mit seinem Augsburger Verleger der Violinschule entstanden sind, dass dieser Brief jetzt zur Sammlung Eggers gehört. Dann gibt es, was für uns auch ein besonders schönes Stück ist, weil das zu unseren Schwerpunkten gehört, eine Abschrift von Leopold Mozarts Hand von einem kleinen Miserere, das Mozart auf der ersten Italienreise geschrieben hat. Und diese Handschrift ist umso wichtiger, weil die Originalhandschrift verloren gegangen ist. Also es gibt, das ist jetzt die älteste Quelle, die es dazu gibt. Und Eggers konnte auch Dinge sozusagen erwerben, die außerhalb unseres normalen Bereichs liegen. Wir sind ja die größte Sammlung an Originalbriefen, die irgendwelche Mitglieder der Familie an andere gerichtet haben. Das ist unsere Sammlung. Das sind die Dinge, die zunächst Leopold Mozart gesammelt hat und die dann auch Mozarts Schwester zusammengehalten hat. Und daraus speist sich unsere Sammlung. Während Briefe an dritte Personen, die halt ihre eigene Geschichte haben, die kommen immer wieder auf den Markt. Und da sind wir nicht so gut aufgestellt, sodass es für uns jetzt schön ist, wenn wir über diese Sammlung einen von den Briefen Mozarts an Konstanze von seinen Reisen nach Frankfurt bei der Kaiserkrönung zum Beispiel jetzt an der Hand haben. Wir haben ähnlich erst vor, ganz unmittelbar vor Ausbruch von Corona aus einer amerikanischen Sammlung einen anderen Brief Mozarts an Konstanze erwerben können. Also auf die Weise kommen, sind durch diese Schenkungen jetzt Dinge da, die wir vielleicht nicht mal alle vorrangig gesammelt hätten, weil es natürlich einen Riesenunterschied macht als Privatperson, wenn ich mich für eine Sache interessiere und genau die haben möchte, kann ich beliebig viel Geld einsetzen. Wenn wir als Institution, wie das bei uns in der Satzung steht, eigentlich einen Auftrag haben, alle originalen Mozartianer zu sammeln, müssen wir leider auch das ein oder andere durchgehen lassen, weil wenn wir zu viel dafür bezahlen, verderben wir die Preise für die Zukunft. Also ist das immer ein bisschen abwägen. Was uns besonders wichtig sind, sind die Stücke, die eigentlich in unsere Sammlung gehört hätten, aber weil sie so interessant waren, dann von den Mozart-Erben im 19. Jahrhundert dann verschenkt worden sind. Konstanze oder die beiden Mozart-Söhne haben immer wieder an gute Freunde, Souvenirjäger Dinge abgegeben. Und wenn sie die nicht gemocht haben, dann haben sie was Langweiliges rausgesucht. Ein Stück dieser Art ist zum Beispiel in der Eggers-Sammlung auch ein Briefumschlag, wo eigentlich von Mozart nur die Adresse seines Vaters draufsteht und die ein reisender Organist geschenkt bekommen hat. Er hatte also ein Mozart-Autograph, aber jetzt ohne, dass das jetzt irgendwie unsere Sammlung geschädigt hätte. Diesen Herrn kennen wir, den kann man zuordnen. Das war ein Erfurter Organist, Georg Heinrich Kluge. Aber an wen der Brief gegangen ist, in dem Mozart zum allerersten Mal eine superbegabte Sopranistin erwähnt aus Mannheim, nämlich Aloysia Weber, aber ohne ihren Namen preiszugeben. Dieser Brief war natürlich immer was Besonderes. Und an wen der eigentlich gegangen ist als Geschenk, das wüsste man noch viel lieber.
Wenn wir jetzt da ein bisschen noch reinschauen auf diese Rolle Dritter, wo Sie sagen, das ist dann oft was, wo Sie als Institution nicht zuschlagen, jetzt ganz salopp gesagt, wenn dann solche Dinge doch in die Stiftung kommen, wie jetzt zum Beispiel durch die Sammlung Eggers, können das dann oder sind es dann vielleicht auch so fehlende Puzzleteile oder vielleicht auch nur eine Bestätigung, dass eine bestimmte Geschichte tatsächlich wahr sein könnte, die schon im Raum schwebt?
Das Interessante ist, dass es so gut wie keine originalen Mozart-Briefe gibt, die nicht schon vor 100 Jahren bekannt waren. Also Mozart ist vermutlich noch besser erschlossen als Bach oder Beethoven und sonst was, weil einfach dieses Interesse an Mozart so großartig immer war. Was ein Phänomen ist, dass natürlich Dinge zu bestimmten Zeiten auf den Markt kommen und was typisch ist, dass die Generation nach dem eigentlichen Sammler in Erinnerung an den Vater oder seltener die Mutter diese Stücke getreu aufbewahrt und dass die Enkel dann versuchen, das zu Geld zu machen. Oder manchmal liegt noch eine Generation dazwischen und einen ganz großen Schwung an Autografen, die auf den Markt kamen. Das war in den schwierigen Zeiten nach der großen Inflation von 1923, wo auch wirklich wohlhabende Leute komplett verarmt sind und dann viele Sammlungen sozusagen aufgelöst wurden, vieles ist nach Amerika gegangen und manches ist dann für 30, 50, 70 Jahre nicht aufgetaucht. Hier, Eggers hat diese Dinge zwischen 1975 und 2005 erworben. Normalerweise hätte man gar nicht erwartet, dass diese Dinge jetzt schon auf den Markt kommen. Das war jetzt in dem Fall, waren es wirklich die Erben Eggers, die diesem testamentarisch nicht verbürgten, aber glaubwürdigen Wunsch des Vaters, dass diese Dinge an uns gekommen sind, so gut entsprochen haben, wie es ihnen dann tatsächlich auch möglich war. Wir reden nun wirklich über viel Geld. Man muss auch nicht alles verschenken. Also er muss ja irgendwo seinen fairen Ausgleich auch haben. Und es sind tatsächlich in dieser ganzen Sammlung ist ein einziges Blatt dabei, was man noch nie vorher gesehen hatte. Und das Interessante ist, dass jedes Objekt von Herrn Eggers seine eigene, manchmal sogar skurrile Geschichte hat. Dieses Blatt, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich zitieren, aber sinngemäß und ziemlich nah dran, steht auf diesem Blatt drauf: Wer Mitglied dieser Gesellschaft werden möchte, möge sich an ein Mitglied der Gesellschaft wenden, damit sein Name unter die Mitglieder aufgenommen wird. Dieser Zettel stammt aus dem Jahr 1799 von Mozarts Schwester. Und wir kannten diesen Zettel nicht. Auf der Rückseite dieses Zettels stand die Nummer, die auf den Auktionskatalog verweist. Und diese Auktion war eindeutig zuordnenbar. Da gab es nämlich einen Brief von Mozarts Schwester an den Verleger Breitkopf und Hertel, die Material für eine Mozart-Biografie gesammelt hat. Und sie hat dann so eine Reihe Dinge hingegeben. In dem Auktionskatalog steht aber nicht, dass es dieses Beiblatt gegeben hat. Aber die Nummer war eindeutig. Und es hat uns schon irgendwie sehr irrittiert, weil dieser Brief, der gesamte Brief, also nicht dieser Schnipsel, der war vor einigen Jahren auf dem Markt. Und es ist uns gelungen, durch gute Absprachen mit anderen Personen, die sich dafür auch interessiert hätten, diesen Brief von Mozarts Schwester Maria Anna an Breitkopf und Hertel zu erwerben. Wir haben auch eine schöne Faksimile-Ausgabe davon gemacht. Und dieses Blatt hat dazugehört. Völlig unvorstellbar, weil eigentlich die Sammlung Eggers nicht bekannt war. Aber zum Glück konnte sich der Auktionator noch daran erinnern, dass Herr Eggers auch diesen Brief gekauft hatte. Aber weil sich jemand noch mehr dafür interessiert hat, dass er diesen Brief dann gleich wieder abgegeben hat. Und dabei ist dann dieses Blättchen aus Versehen oder vielleicht auch als Absprache dann bei Eggers geblieben. Und dieser Zettel, der Mozart-Forschung völlig unbekannt ist, dann erst vor 4 Jahren in einem Banktresor in Norddeutschland wieder aufgefunden worden.
Ja, spannend. Ist das so die größte Sensation aus der Sammlung?
Wenn man diesen Zettel anguckt, ist natürlich diese Geheimgesellschaft, die irgendwo im Salzburger Umfeld stattfindet, ich glaube nicht, dass es jetzt die größte Sensation ist. Ich denke, am schönsten sind wirklich die Dinge, von denen man wusste, die aber niemand gesehen hat. Und ein schönes Beispiel dafür ist eine Komposition eines Kyrie in D-Dur, die in der ersten Auflage des Köchel-Verzeichnisses unter KV 91 eingeordnet wurde, wäre also ein Jugendwerk gewesen, weil dieses Stück irgendwie ein bisschen altertümlich klingt. Das Stück war nur durch Abschriften des 19. Jahrhunderts bekannt. Das ist 2-3 Mal auf dem Markt gewesen, aber das letzte Mal eben 1981, wo dann im Auktionskatalog nur eine Seite da drin war. Herr Eggers hat uns nie verraten, dass er das gekauft hat. Und das war ein typisches Mozart-Fragment, das Mozart angefangen und dann irgendwie aufgehört hat. Und weil das Kirchenmusik war und sich im Umfeld von Konstanze verschiedene Leute dafür interessiert haben, hat der AB Maximilian Stadler dieses Fragment fertig komponiert, so wie er das mit einem halben Dutzend anderer kirchenmusikalischer Fragmente gemacht hat. Man hat keine Bilder davon gehabt, also man hatte nur die Abschrift und die Behauptung war, dass Franz Xaver Süßmeier das vervollständigt hätte, hat uns selber nie überzeugt, aber man konnte es ja nicht überprüfen. Was nun dummerweise Herr Stadl nicht wusste, ist, dass das Stück gar nicht von Mozart stammt, sondern von dem Domkapellmeister Stephansdom, Georg Reuter dem Jüngeren, der schon 1772 gestorben ist. Das heißt, dieses Stück stammt also auch spätestens aus den 1760er Jahren, sodass, wenn man das für ein Mozart-Stück gehalten hatte, die Einordnung als ein frühes Stück plausibel war. Aber es war halt kein Stück von Mozart, sondern irgendwas, was er sich aus Interesse abgeschrieben hat. Das hat dann bis in die 80er Jahre gebraucht, bis man also den Autor des Stücks feststellen konnte. Und bis jetzt ins Jahr 2022, wo ich die Dinge zum ersten Mal gesehen habe, dass man auch weiß, wer wirklich der Vervollständiger dieses vermeintlichen Mozart-Fragments ist.
2022. Das war tatsächlich auch das Jahr, in dem die Kinder von Hans-Joachim Eggers den ersten richtigen Einblick in die Sammlung ihres Vaters bekommen haben. Seine Tochter erinnert sich noch, wie Ulrich Leisinger mit ihr den Tresor geöffnet hat.
Das war schon ein sehr beeindruckender Tag für mich, weil ich mich ja bis dahin nie getraut habe, die überhaupt anzugucken, weil ich immer Sorge hatte, diesen wertvollen und ja auch kulturell wertvollen Dingen etwas anzutun, indem ich sie irgendwie unbedacht heraushole und dann eben mit den Blättern irgendwas passiert. Und als wir uns dann im Herbst 22 getroffen haben, dann war ich eben sehr erleichtert, das eben auch mal sehen zu können und vor allen Dingen unter dieser doch sehr, sehr fachkundigen, mit den sehr, sehr fachkundigen Erklärungen, dass das eben nicht einfach nur ein Stück Papier ist, wo irgendwas draufsteht, sondern was sehr mit Leben gefüllt war, wie die einzelnen Stücke im Zusammenhang zu sehen sind, wie schon alleine, dass man da ganz viel über das Papier herausfinden kann, wo Mozart seine Briefe und Noten drauf geschrieben hat, dass sich da auch Menschen ihr Leben gewidmet haben, dieses Papier zu identifizieren oder das war einfach, ja, das hat das Ganze sehr lebendig gemacht und war sozusagen ein weiterer Schritt, auch die Stücke dann eben hier nach Salzburg zu bekommen.
Die Neuzugänge aus der Sammlung Eggers sind besonders für die Editionsarbeit ein echter Segen. Denn es handelt sich, wie bereits erwähnt, um Stücke aus einer Zeit, in der Mozart und seine Familie wenig schrieben. Vor allem Mozarts späte Wiener Jahre sind so ein Kapitel. Sein Vater Leopold war 1787 gestorben. Davor hatte Mozart ihm viel nach Salzburg geschrieben. Viele Menschen in seinem Umfeld lebten ebenfalls in Wien. Man musste sich also nur treffen. Doch es gab trotzdem ein paar Gelegenheiten für Briefe. Anja Morgenstern, die viel Editionsarbeit leistet, gibt uns Einblicke in die spannenden Informationen, die wir durch die Sammlung Eggers erhalten.
Wir verdanken diese Briefe auch bestimmten Anlässen, also zum Beispiel an den Freund Anton Stoll. Da fordert er eine Messe zurück und bittet ihn, für seine Konstanze, die kurz davor stand, in Baden zur Kur zu fahren, ein Quartier zu besorgen. Und dann muss man auch bedenken, wenn in Wien mit Wiener Kollegen oder Bekannten war es ja gar nicht notwendig, unbedingt Briefe zu schreiben, weil man ja vor Ort war. Eine Ausnahme bildet hier der Brief an die Baronin von Waldstätten. An sie hat er 5 Briefe geschrieben. Also sie ist ja bekannt, als sie dem jungverliebten Paar Wolfgang und Konstanze geholfen hat oder zur Seite gestanden hat, als sie beabsichtigten zu heiraten. Da gab es ja gewisse Probleme. Und da gibt es auch Briefe, wahrscheinlich, weil er nicht wegkam. Er hat einfach dann über einen Diener, wahrscheinlich einen Boten, diese Briefe überbracht. Und solche Briefe an bekannte Freunde sind insgesamt sehr, sehr rar.
Warum die Briefe von den Freunden überhaupt erhalten sind, hat einen sehr spannenden Grund.
Es war auch üblich, Briefe, wenn ein Ehepartner starb, die zurückzufordern. Also Konstanze hat beispielsweise die Briefe an den Michael Puchberg, der ja ein Freimaurerbruder war, aber auch er hat Mozart mit Geld ausgeholfen, das wissen wir, ja, die berühmten Puchberg-Briefe, die hat man zurückgefordert und die hat man auch zurückgegeben. Auch die Briefe an die Cousine, das sogenannte Besle, die hat Konstanze zurückgefordert und auch zurückbekommen. Die waren in ihrem Besitz. Und diese hat sie auch teilweise den Söhnen dann vermacht und die haben sie dann wieder verschenkt. Und deshalb sind diese späten Briefe oder diese Briefe an diese besonderen Empfänger, an Freunde oder speziell auch an das Besle, so verstreut. Die wurden dann an Mozart-Verehrer weitergegeben und verschenkt.
Und so fanden sie ihren Weg in die weite Welt. Auch wenn die Briefe weit verstreut sind, Abschriften und Inhalte wurden aufgrund von Mozarts Popularität schon früh nach seinem Tod veröffentlicht. So kommt es, dass heute zumindest die Inhalte aller Briefe weitgehend bekannt sind. Trotzdem ist es wichtig, dass die Briefe und Abschriften im Original vorliegen.
Weil wir haben ja auch den Anspruch, Mozart weltweit für jedermann zugänglich zu machen. Und das ist auch ein Aspekt unserer Mozart-Briefedition online, dass wir die Texte also neu publizieren in Verbindung mit den Bildern. So kann jeder sich selbst ein Bild machen, auch von der Schrift Mozarts.
Und das gibt auch für Wissenschaftlerinnen wie Anja spannende Erkenntnisse.
In den neu erworbenen Briefen finden wir auch einige Besonderheiten oder Details, die andere Briefe gar nicht aufweisen. Auch insofern sind sie ein Schatz. Also man kann wirklich sagen, es ist Geburtstag, Ostern, Weihnachten zusammen, dass wir diese Briefe erwerben konnten. Also nur ein Beispiel, eben dieser schöne Brief an Anton Stoll. Da ist zum Beispiel ein Noteninzipit enthalten von einer Messe, die er eben zurückfordert, die er ihm geliehen hat. Und das ist eher selten. Also wir haben dazu sozusagen auch noch ein autografes Musiknotat, was wir jetzt eben auch physisch sozusagen haben. Und was man, das ist übrigens eine Messe aus der Salzburger Zeit und ist auch interessant insofern, dass er seine Salzburger Kirchenmusik auch in Wien, in seiner Wiener Zeit noch geschätzt hat und durchaus auch aufführen ließ. Das finde ich zum Beispiel persönlich auch sehr interessant. Und was vielleicht ein kleines Detail sehr schön ist, ist der einzige Brief, wo seine letzte Wohnadresse von seiner eigenen Hand überliefert ist. Also er schreibt, meine Adresse ist in der Rauensteingasse im Kaiserhaus Nummer 970, ersten Stock. Und ja, es ist bekanntlich seine Sterbeadresse auch. Der Brief ist ja aus dem Frühjahr 1791. Also das finde ich irgendwie auch ein bisschen bewegend, das zu lesen. Und deswegen sind generell diese Briefe auch an die Baronin von Waldstätten, da hat er auch ihre Adresse ausführlich notiert. Also diese Briefe sind natürlich für die Mozart-Biografie höchst relevant, aber auch für andere Forschungszweige, also für Erforschung anderer Personen oder auch Sozialgeschichte, wenn jetzt eben anderweitig vielleicht nicht bekannt ist, wer wann wo gewohnt hat, sind solche Briefe natürlich auch höchst interessant und wichtig.
Und fürs Herz ist in den Neuzugängen ein ganz intimer Einblick in Mozarts Privatleben dabei.
Unter den neu erworbenen Briefen ist ein Brief von Mozart an seine Frau Konstanze aus Frankfurt am Main vom 8. Oktober 1790. Mozart war damals auf eigene Kosten zur Kaiserkrönung Leopolds II. Gereist, weil er gehofft hatte, er würde dort durch Konzerte geben oder vielleicht Aufträge Geld verdienen. Er steckte damals in Schulden. Und dieser Brief handelt auch davon. Und er schreibt ja, er hofft, wenn er zurückkommt, dass er eben einen Teil dieser Schulden begleichen kann. Und er macht ja auch einen Plan, wie er das schaffen kann. Er schreibt, er möchte Quartettkonzerte veranstalten. Er wird Schüler nehmen. Und er wird komponieren und die bei Franz Anton Hofmeister die neuen Werke verkaufen und damit hofft er, seine Schulden zu begleichen. Also ist auch ein bewegendes Zeugnis von den Schwierigkeiten dieser Zeit. Aber er ist auch ein wunderschöner Liebesbrief, weil er ja eben resoniert darüber, er müsste eigentlich noch weiter reisen, um eben Möglichkeiten auszuloten. Aber eigentlich hält ihn seine Liebe zu Constanze davon ab. Und er hat große Sehnsucht, spricht aus diesem Brief. Und er hätte sie gern bei sich. Und er schreibt auch, er könne sich nicht entschließen, eben weiter zu reisen, denn ich bin dich zu sehr gewöhnt und liebe dich zu sehr, als dass ich lange von dir getrennt sein könnte. Also auch, ich finde es auch ein schöner Liebesbrief, der wirklich auch zeigt, dass diese Heirat eine Liebesheirat war.
Was für ein schöner Blick auf den privaten Menschen Mozart. Diesen seltenen Einblick und auch die anderen Stücke, von denen wir gerade gehört haben, können Sie sich aktuell übrigens live ansehen. Bis 1. Februar 2026 werden die neuen Autographen aus der Sammlung Eggers in Mozarts Wohnhaus in Salzburg ausgestellt. Alle Infos zur Ausstellung finden Sie in unseren Shownotes. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, wenn es dann steil auf die Mozartwoche 2026 zugeht. An dieser Stelle also schon einmal einen guten Rutsch. Schön, dass Sie uns 2025 hier im Podcast durch das spannende Mozart-Universum begleitet haben. Und wir freuen uns wie immer, wenn Sie den Podcast weiter abonnieren und bewerten. Und wir freuen uns auch, wenn Sie mit uns auch nächstes Jahr wieder spannende Geschichten aus der Internationalen Stiftung Mozarteum hören. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine wunderschöne Zeit.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.